Radio 1. Die Profis.
Lassen Sie uns über Atomkraft reden, denn das mit der Atomkraft, das ist doch alles halb so schlimm. Oder? Ich meine, auf diese Idee könnte kommen, wer liest Olympische Spiele in Japan ungefährlich, nur 10 Jahre nach Fukushima. Oder hier, im Tagesspiegel von gestern, 35 Jahre nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, die Kinder der Verstrahlten sind gesund. Bei denen finden sich nicht mehr Mutationen als im Durchschnitt, sagt nicht die Atomlobby, sondern sagen US-Forscher im renommierten Fachblatt Science. Am 26. April 1986, da explodierte in Tschernobyl der Reaktor. Und wie heute müssten wir fragen, haben wir die Spätfolgen überschätzt? Ich frage das die Japanologin und Diplom-Journalistin Juliane Dickel. Sie leitet die Abteilung Atompolitik beim BUND, dem Bund für Umwelt- und Naturschutz. Guten Morgen, Frau Dickel.
Guten Morgen, Herr Kakowski.
Überrascht Sie nicht auch, was da über das Ausbleiben von Spätfolgen zu hören ist?
Also das Problem ist so ein bisschen, dass flächendeckende Untersuchungen fehlen. Also es kommt immer darauf an, was man sich anguckt. Also bei Tschernobyl ist es schon so, dass es mittlerweile Informationen darüber gibt, dass es durchaus gravierende Spätfolgen gibt und gab bei denjenigen, die dort gearbeitet haben, die dort in der näheren Umgebung gewohnt haben. Und auch in Fukushima ist es so, dass es leider keine flächendeckenden Untersuchungen gibt, aber da, wo es Untersuchungen gibt, kann man schon feststellen, dass Fukushima im Vergleich zum Rest Japans beispielsweise Schilddrüsenknoten bei Kindern, was eine Vorstufe von Krebs ist, durchaus erhöht ist, signifikant. Insofern.
Nur die Nachkommen der Verstrahlten von damals, die sind dann schon wieder gesund. Da hilft die Natur sich selbst, oder?
Ja, das kommt natürlich immer darauf an, wie stark Personen verstrahlt sind. Ich meine, es gibt natürlich auch, was bei solchen Untersuchungen oft nicht berücksichtigt wird, die Frage, wie viel Kinder überhaupt nicht zur Welt kommen. Also die wo der Körper von selbst, also dass das Kind nicht lebensfähig ist, oder wo eben die Eltern aufgrund von bereits Tumoren im Mutterleib, das gibt es auch, entscheiden, frühzeitig die Geburt abzubrechen. Das sind Sachen, die werden nicht aufgenommen, aber auch das spielt eine Rolle.
Sie sind Tschernobyl-Expertin beim BUND. Welche Rolle spielt denn die Strahlung, die damals freigesetzt wurde, in Europa heute noch?
Also es ist schon so, damals hat sich ja die Strahlung über die Nordhalbkugel verteilt und gerade auch in Deutschland im Süden gibt es Pilzarten und Wildbret, also Wildtiere, die immer noch nicht verzehrt werden sollten, weil die Strahlung, also da geht es dann um Cäsium-137, immer noch über dem Grenzwert liegt. Das heißt, wir spüren die Folgen auch hier noch. Nicht in enormer Intensität, aber es ist da.
Nun isst ja nicht jeder Mensch den ganzen Tag Pilze. Diese Grenzwerte zeigen ja immer nur an, was passieren kann, wenn man zu viel davon vertilgt. Oder gibt es bereits Berichte darüber, dass Menschen tatsächlich strahlenkrank geworden sind, weil sie Pilze gegessen haben?
Also solche Berichte sind mir nicht bekannt, aber das Problem ist natürlich, dass es immer ein Teil des Ganzen ist. Also es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt Pilze isst und danach so verstrahlt wird, dass man Krebs bekommt, sondern es geht ja um die Dosis, die man in seinem Leben abbekommt. Und da kann man jetzt natürlich nicht sagen, dass der Krebs aufgrund von der Menge Cäsium-137 im Pilz kommt, sondern es ist natürlich eine Subsumierung dessen, was konsumiert wird oder man auch abbekommt. Insofern kann man das da gar nicht so einfach zuordnen, aber man muss schon sagen, dass sich, dass auch sowas immer eine Auswirkung hat. Und insgesamt,
Schauen wir mal kurz nach Fukushima. Der Fukushima-Betreiber TEPCO möchte jetzt gern leicht radioaktiv kontaminiertes Wasser nach gründlicher Filterung in den Pazifik gießen, einfach weil der Lagerplatz zu knapp wird. Begründung, das wird im Ozean ohnehin so stark verdünnt, dass es Mensch und Tier nicht belastet. Gibt es jemanden, der das Gegenteil beweisen kann?
Also es kommt ein bisschen darauf an, was man sich anguckt, aber also bei dem Wasser ist ein bisschen auch, also ist auch ein Problem, das gar nicht so klar ist, ob nur dieses Tritium, das ist der Stoff, der angeblich nur noch dort drin ist, wirklich nur noch der drin ist. Und das hat schon vorher, hat man festgestellt, dass TEPCO da manchmal nicht so ganz die Wahrheit gesagt hat und später einräumen musste, dass da doch andere Stoffe noch drin sind. Diese Geschichte mit dem Lagerplatz, die ist konstruiert, da könnte man noch zubauen. Und es heißt,
aber darf ich mal kurz einhaken, aber da gibt es ja dann auch Stimmen, die sagen, noch mehr Lager für Wassertanks, das ist ein Problem, weil wir wissen ja, dass Japan in der Erdbebenzone liegt und beim nächsten Erdbeben kann es sein halt, dass diese Tanks kaputt gehen und dann geht das Wasser eben nicht in das Meer, wo es stark verdünnt wird, sondern ins Grundwasser. Das ist doch auch ein Grund dafür, das da wegzukriegen, oder?
Naja, da geht es natürlich immer darum, die größtmögliche Sicherheit bei den Anlagen herzustellen. Aber das Problem ist, wenn man dieses Wasser jetzt ins Meer entlässt, es heißt zwar, es wird verdünnt, aber dieses Tritium, wenn das konsumiert wird und es wird ja dann von Fischen aufgenommen, die wiederum Teil unserer Nahrungskette sind, und dann kann es eben doch wieder vom Menschen konsumiert werden. Und im Körper drin, es geht nicht durch die Haut, aber im Körper drin hat es doch durchaus Auswirkungen. Und diese Geschichte mit dem Verwässern oder Verdünnen, das steht so im Raum, aber das Meer ist bereits eine Atommüllhalde. Übrigens auch Europa, hier werden auch regelmäßig, also jeden Tag radioaktive Flüssigabfälle ins Wasser entlassen und das ist messbar. Also es ist nicht so, dass das alles verdünnt wird, sondern die Spuren sind im Meer bereits enthalten und das Meer ist kein Atommülllager. Also
die Folgen der Atomkatastrophen sind nicht vorbei, sie wirken immer noch nach. Das sagt tatsächlich die Atomexpertin beim BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz, die Japanologin und Diplomjournalistin Juliane Dickel. Frau Dickel, herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.